Deutschlandfunk, Europa heute.
Verpflichtende Asylverfahren an den EU-Außengrenzen, die könnte es bald geben, wenn sich die EU-Mitgliedstaaten auf eine Reform des Asylrechts einigen. Darüber beraten morgen die EU-Innenminister. Der Vorschlag, der da auf dem Tisch liegt, ist zusammengefasst dieser: An den Außengrenzen sollen alle Menschen erstmal registriert werden. Wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, der läuft dann dort an der Grenze durch das Asylverfahren. Wer eine gute Bleibeperspektive hat, der wird auf die anderen EU-Länder verteilt und bekommt dann dort ein Asylverfahren. Während die einen jetzt sagen, endlich Bewegung im Umgang der EU mit Flüchtlingen, sagen die anderen, das wäre das Ende von fairen Verfahren. Thomas Oberhäuser kann mir das jetzt erklären, was es praktisch bedeutet. Er ist Anwalt für Asylrecht und Mitglied im Deutschen Anwaltverein, der diesen Vorschlag kritisiert. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Jeske.
Herr Oberhäuser, diese Unterscheidung, die da gemacht werden soll, Verfahren von Menschen mit geringer Bleibeperspektive an der Außengrenze, bei guter Bleibeperspektive sollen die Menschen verteilt werden. Warum ist das aus Ihrer Sicht kein guter Kompromiss?
Das klingt in der Theorie praktikabel und irgendwie vernünftig, aber in der Praxis wird sich das für die Leute, die wirklich Schutz bedürfen, einfach extrem nachteilig auswirken. Das Problem ist, diese Quoten, die da festgelegt werden, mag ja in vielen Fällen dann zutreffende Ergebnisse zeitigen, aber für die Fälle, wo das nicht ausgelegt ist, die muss man identifizieren können. Und das wird in solchen Screening-Verfahren einfach nicht funktionieren. Die Theorie ist, es gibt Menschen aus Staaten, die eine geringe Bleibeperspektive haben oder ein geringes Verfolgungsrisiko besteht. Und in diesen muss man herausfiltern, welche Personen sind trotzdem gefährdet. Und da muss man einfach viel intensiver nachschauen. Und wenn man das nicht macht, dann hat man ein Verfahren an der Außengrenze, wo der Rechtsschutz einfach nicht gewährt ist.
Screening-Verfahren, das müssen wir vielleicht kurz erklären, was damit genau gemeint ist. Das sind, ich fasse das jetzt mal grob zusammen, erstmal so bestimmte Eckdaten, die abgefragt werden. Also beispielsweise der Fingerabdruck, der genommen wird, das Geburtsdatum, das aufgenommen wird, auch die Frage, aus welchem Land kommt die Person. Das sind ja erstmal Fakten. Also was kann da aus Ihrer Sicht schiefgehen?
Naja, der Fingerabdruck ist das Einzige, was wirklich üblicherweise unproblematisch sein wird. Aber schon das Alter, die Frage, wo komme ich her, so setzt voraus, dass der Betroffene das weiß. Vielleicht am besten durch Dokumente noch belegen kann, aber das haben die allerwenigsten Menschen dabei auf der Flucht. Das heißt, er gibt was an und er sagt jetzt zum Beispiel, ich bin 16. Und der Anhörer oder der Mensch, der dieses Screening-Verfahren betreibt, sagt, nö, das glaube ich dir nicht. Wie gibt es eine Möglichkeit, das zu verifizieren? Und wenn ein Datum angegeben ist und das als verbindlich gilt, was aber vielleicht der Betroffene gar nicht sicher sagen kann, wie gehen wir dann damit um? Ist das dann verbindlich, weil er es gesagt hat? Oder geben wir ihm anderes, was verbindlich sein wird, weil wir glauben, das stimmt nicht, was er gesagt hat? Wie soll es bewertet werden? Das ist echt schwierig. Und auch die Herkunft oder die Frage, die dann auch natürlich relevant ist, durch welchen Drittstaat bist du denn gekommen, hast du dann Aufenthaltsrecht gehabt? Das muss jemand bewerten. Auch derjenige, der sagt, kann es ja nicht verbindlich und also vor allem rechtsverbindlich angeben. Das ist echt schwierig.
Wie viel Hilfe von außen könnte es denn geben in diesen Screening-Verfahren? Also ich stelle mir vor, das kommt ja dann auch darauf an, bin ich da alleine? Habe ich beispielsweise einen Dolmetscher? Habe ich vielleicht noch einen Anwalt neben mir?
Das Screening-Verfahren soll ja tatsächlich ein ganz schnelles Verfahren sein, wo dann tatsächlich die Idee ist, dass ich da bloß ein paar Fakten abfragen muss und dann wird das Ganze gespeichert und fertig ist. Die Wirklichkeit ist ganz anders. Es müssen ja Dolmetscher da sein, es müssen die Leute in ihrer Muttersprache angehört werden zu etwas komplexeren Sachverhalten, die ja eben auch schon bei der Frage sich auftun, wie alt bin ich eigentlich, wo bin ich geboren, wann bin ich geboren etc., welchen Namen habe ich, sowas. Das ist ja für uns so völlig einleuchtend und eingängig, sowas, dass jeder das weiß, aber das ist in vielen Staaten der Welt nicht der Fall. Und deswegen muss da auch jemand da sein, der den Menschen dann in seiner Muttersprache auch anhört und vielleicht auch nachfragen kann, dass er sich zumindest verständlich ausdrücken kann. Und das ist, wie gesagt, an so Außengrenzen schon ein richtiges Problem.
Ich habe es jetzt trotzdem so verstanden, man hat erstmal dieses Screening-Verfahren, wo eben diese Eckdaten erhoben werden und danach würden dann Menschen aus sicheren Drittstaaten, also mit geringerer Bleibeperspektive, noch ein beschleunigtes Asylverfahren bekommen. Also sozusagen zwei Stufen, erst Screening und dann beschleunigtes Asylverfahren, das maximal 12 Wochen dauern soll. Spätestens da könnte man jetzt aber sagen, okay, da kann dann ja vielleicht ein Anwalt helfen, aber das reicht aus Ihrer Sicht nicht.
Ja, das würde schon helfen. Also wenn das Screening-Verfahren, sagen wir mal, unbeachtlich wäre weiter, weil da bloß solche vermeintlichen Fakten festgestellt würden. Und ja dann, wenn es aus dem sicheren Herkunftsstaat kommt oder einen sicheren Drittstaat durchquert hat, dann in dieses Grenzverfahren reinkommt und da dann der Rechtsschutz in der adäquaten Weise gewährt ist, dann würde ich sagen, würde das vielleicht funktionieren. Aber da beginnt das große Problem. Grenzverfahren, Verfahren an den Außengrenzen haben wir jetzt seit Jahren in Griechenland, in Italien, in Polen. Das ist völlig klar, dass die Verfahren dort nicht mit dem übereinstimmen, was wir in zumindest mal Mitteleuropa oder Westeuropa als ein adäquates Asylverfahren ansehen können.
Sie waren selbst auch als Anwalt auf Lesbos. Der Deutsche Anwaltverein hat da ein Rechtsberatungsprojekt. Was für Schwierigkeiten sind Ihnen denn da begegnet in der Rechtsberatung? Warum reicht das nicht aus Ihrer Sicht, was die Standards betrifft?
Das größte Problem ist, dass die Menschen, die da ankommen, erstmal ganz viele verschiedene Dolmetscher bräuchten, um ihre eigenen Bedürfnisse zu artikulieren und auch quasi belehrt zu werden, was denn ihre Rechte und ihre Möglichkeiten sind. Das war in meiner Zeit und bis heute in Griechenland jedenfalls praktisch nicht vorhanden. In diesen Lagern, die da stattfinden, wo die Leute auch noch inhaftiert sind, sowas, da gibt es halt eine ganz begrenzte Anzahl von Anhörern und Übersetzern. Und das hat für die meisten Menschen dazu Folge gehabt, dass sie einfach rumgesessen sind und nichts tun konnten über Monate in wirklich erbärmlichsten Bedingungen. Und in der Phase, wo jemand quasi das sichere Europa vermeintlich erreicht hat, müsste man eigentlich schon anfangen, die Leute darauf vorzubereiten, dass sie ihre Fluchtgeschichte so erzählen können, dass eben nachher auch was Habhaftes dabei rauskommen kann. Also dass jemand tatsächlich in der Lage ist, einigermaßen frei über das zu berichten, was er erlebt hat. Das ist nämlich extrem schwer, wenn jemand was Traumatisches erlebt hat, wenn irgendwas auf der Flucht auch passiert ist, was es hindert, oder was ihn massiv beeinträchtigt, dann kann er nicht frei drüber reden. Und deswegen muss man von Anfang an eigentlich schon jemanden so betreuen, dass der nachher das erzählen kann, was für seine eigentliche Fluchtgeschichte auch relevant ist.
Trotzdem würde die EU jetzt wahrscheinlich sagen, gut, wir werden da richtig viel Geld reinstecken und dann kann man ja Bedingungen schaffen, die das ermöglichen, dass eben genug Anwältinnen und Anwälte vor Ort sind, dass es genug Dolmetscher gibt, dass man die Menschen gut vorbereiten kann, oder?
Genau, theoretisch alles gut. Aber praktisch funktioniert das nicht. Wir kennen das ja von Griechenland. Die haben, glaube ich, in Europa am meisten Geld bekommen, um die Verfahren zu betreiben. Das Geld weiß ja gar nicht, wo es gelandet ist. Jedenfalls nicht da, wo es hätte ankommen sollen. Die Idee, dass man dann Anwälte rekrutiert, die da hinkommen, wie stellt man sich in der Praxis vor? Wir haben schon jetzt ein massives Unterangebot an Anwälten im Migrationsrecht. In Polen gibt es irgendwie eine Handvoll, die Migrationsrecht machen. Die müssten dann an diesen Außengrenzen irgendwie andocken, die müssten dann ihre eigenen Dolmetscher vielleicht mitbringen oder vielleicht werden irgendwelche gestellt. Man weiß nicht, welche Sprache die sprechen, da kann man bloß für einige Gruppen irgendwelche Hilfe anbieten. Also die Idee, dass man das dann an den Außengrenzen in solchen Lagern zumindest eine rechtliche Beratung anbietet, ist schön. In der Theorie, in der Praxis funktioniert das nicht. Es gibt viel zu wenig Anwälte und Anwälte, die das machen würden, abgesehen davon, dass die Finanzierung auch nicht überhaupt nicht irgendwie angesprochen ist. Und die Leute würden de facto keinen Rechtsschutz bekommen.
Thomas Oberhäuser, Anwalt für Asylrecht und Mitglied im Deutschen Anwaltverein. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Vielen Dank auch.